Sie haben am Dienstag einen Zwischenbericht vorgelegt zu Ihrer Studie Körperverletzung im Amt durch PolizeibeamtInnen. Da geht es um rechtswidrige Polizeigewalt. Mit welchem Ansatz und Schwerpunkt sind Sie da rangegangen?
Ja, es gibt leider bislang in Deutschland nur sehr wenig Untersuchungen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und wir wissen aus den amtlichen Kriminalkontrollstatistiken, also insbesondere aus der Staatsanwaltschaftsstatistik, wie es um das Hellfeld bestellt ist. Es gibt aber praktisch keine Informationen bislang über das Dunkelfeld und über das Anzeigeverhalten von Betroffenen. Und diese Fragestellung wollten wir mit unserer Studie insbesondere erhellen.
Sie haben da ja Betroffene nach ihren Erfahrungen befragt. Welche Formen von Gewalt wurden Ihnen da berichtet?
Was die konkreten Formen angeht, sehen wir ein sehr breites, differenziertes Feld. Allerdings dominieren eher leichtere und mittlere Formen der Gewalt. Also sehr häufig sind so Dinge wie Schubsen, Schlagen, Treten, aber auch Fesseln und Fixieren. Hingegen Schusswaffeneinsatz oder Einsatz von Taser wurde nur ganz vereinzelt berichtet, spielt also praktisch in der Gesamtschau keine Rolle.
Sie haben ja auch Fragen zum Ablauf und zur Eskalation der Situation gestellt. Können Sie uns da vielleicht ein Beispiel nennen?
Ja, das ist eine Fragestellung, die wir uns bisher noch nicht angeguckt haben in der Auswertung. Das haben wir in der Tat sehr detailliert abgefragt, aber das sind Dinge, die eine komplexere Auswertung benötigen und denen wir uns also in den kommenden Monaten widmen. Aber es ist ja relativ klar, dass solche sozialen Interaktionsgeschehen zwischen Polizei und Bürger eben ein Wechselspiel aus Aktion und Reaktion sind. Und uns interessiert jetzt, wie diese Wechselspiele ablaufen und ob es vielleicht auch Dinge gibt, die im Rahmen dessen eine besondere Rolle spielen, die sich also vielleicht in spezifischer Weise auf den Eskalationsprozess auswirken.
Welche Folgen hat das für Menschen, die von der Polizei illegal geschlagen, misshandelt und verletzt wurden?
Wir sehen in unserer Stichprobe zunächst mal, dass ein großer Teil, mehr als 70%, körperliche Verletzungen davonträgt. Und was uns in der Intensität schon ein bisschen überrascht hat, dass auch ein ziemlich großer Anteil schwere Verletzungen berichtet. Also 19% aller Befragten berichten von schweren Verletzungen, das heißt Knochenbrüche, innere Verletzungen oder schwerere Kopfverletzungen, also durchaus wirklich schwerwiegende Dinge. Und daneben haben wir noch das Belastungsempfinden abgefragt und ob die Leute sich in medizinische Behandlung begeben haben, aber auch welche psychischen Folgen das Ganze hat. Und insgesamt kann man schon sehen, dass für die Betroffenen, die solche Vorfälle erlebt haben, sind das einschneidende Erlebnisse, die belastende Folgen in erheblichem Umfang haben.
Und noch weitergehende Folgen, also es macht ja was aus, wenn der Freund und Helfer, wie sich die Polizei gerne nennt, brutal und ungerechtfertigt zuschlägt.
Ja, genau, da sehen wir so ein bisschen Unterschiede in der Stichprobe. Es gibt Leute, die offensichtlich schon häufiger solche Erfahrungen gemacht haben, die dann nicht besonders desillusioniert sind, sondern eher schon damit rechnen, also in Versammlungskontexten beispielsweise. Aber in der Tat, es gibt auch Leute, die sowas völlig überraschend trifft in einem alltäglichen Kontakt mit der Polizei. Und für die ist es dann wirklich ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Also wir haben jetzt auch immer wieder Berichte gehabt von Leuten, für die dann wirklich eine Welt zusammenbricht.
Ein Zwischenergebnis Ihrer Studie ist ja auch, dass Anzeigen gegen Polizisten oder Polizistinnen selten zur Anklage führen. Wie selten ist das denn und weshalb ist das so?
Ja, also wir haben auch das natürlich in der Befragung abgefragt und bei uns kommen sogar ein bisschen höhere Werte raus, als wir in der Statistik sehen. Also bei uns haben wir eine Anklagequote von 7%, das heißt 93% der Verfahren werden eingestellt. Wenn man jetzt in die amtlichen Statistiken guckt, also wie die Staatsanwaltschaften solche Verfahren erledigen, da sind es sogar weniger als 2% in den vergangenen beiden Jahren gewesen von Fällen, die zur Anklage gekommen sind. Die Gründe dafür sind sicher vielfältig, warum die Anklagequote so auffallend niedrig ist. Zum einen wird es sicher eine Reihe unberechtigter Anzeigen geben, wo also Leute eine Anzeige erstatten und sich nicht ganz im Klaren darüber sind, wie weit eigentlich die rechtlichen Befugnisse für die Polizei gehen beim Gewalteinsatz und wo man im Nachhinein dann bei einer juristischen Bewertung sagen würde, nee, das polizeiliche Handeln war noch im Rahmen der rechtlichen Befugnisse, das war nicht rechtswidrig. Das macht aber sicher nur einen Teil aus. Dann haben wir häufig in diesen Fällen eine schwierige Beweissituation. Das heißt, es stehen sich im Prinzip zwei Aussagen gegenüber, nämlich Polizeibeamte auf der einen Seite und die mutmaßlichen Betroffenen auf der anderen Seite, die nun dieses Geschehen, was da stattgefunden hat, im Nachhinein sehr unterschiedlich berichten, deuten, rekonstruieren, nämlich jeweils aus ihrer Perspektive. Und in dieser Situation muss die Staatsanwaltschaft dann entscheiden, welcher Seite schenkt sie eher Glauben. Und da ist es in der Praxis leider häufig so, dass die Staatsanwaltschaft dann doch den Angaben der polizeilichen Zeugen Glauben schenkt. Und so wie ich das sehe, aus dem, was ich in der Praxis sehe, nicht so genau berücksichtigt, dass die Polizeibeamten in diesen Fällen eben nicht neutrale Beobachter eines Geschehens sind, sondern selbst Beteiligte und mit einer subjektiven Perspektive auf das, was da passiert ist. Und vielleicht noch ganz interessant, das sieht man auch in unserer Stichprobe ganz gut, die Nicht-Identifizierbarkeit der Beamten spielt offensichtlich eine große Rolle. In den beiden Teilgruppen Demonstrationen und Fußballspiele sind die meisten Einstellungsentscheidungen der Staatsanwaltschaften erfolgt, weil die handelnden Beamten gar nicht erst identifiziert werden konnten.
Die Anklage ist das eine Verurteilung ist das andere und da sieht es ja noch düsterer aus. Wie selten wird denn ein Polizist oder eine Polizistin wegen Körperverletzung verurteilt und woran hakt es da?
Ja, das ist in der Tat so. Wir haben auch in den Fällen eine geringe, nicht nur eine geringe Anklagequote, sondern auch eine deutlich geringere Verurteilungsquote als im Durchschnitt. Wenn man sich also alle Verfahren, alle Straftaten anguckt, dann ist die Verurteilungsquote eigentlich relativ hoch, so um die 80%. Das heißt, wenn man angeklagt wird, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass man verurteilt wird. Bei Verfahren wegen Körperverletzung im Amt schwankt es immer so ein bisschen, liegt aber jedenfalls deutlich oder unter 50%, so zwischen 25% und 45% sind die Zahlen ungefähr einzuordnen.
In der kriminologischen Forschung, da wird ja häufig von einer Mauer des Schweigens oder von einem Chorgeist gesprochen, nämlich dass Polizeibeamte nur ganz selten gegen die eigenen Kolleginnen aussagen. Was haben Sie denn real wirklich auch zu befürchten?
Na gut, ich glaube, das ist ja durchaus allgemein menschlich und sozialpsychologisch nachvollziehbar, dass es jetzt generell keine besonders angenehme Situation ist, in der Aussage zur Sache quasi den eigenen Kollegen zu belasten. Und ich glaube, diese allgemeine Situation, die jeder nachvollziehen kann, ist in der Polizei nochmal in besonderem Maße gegeben, weil es dann eine sehr starke Binnenkultur gibt, ja, die sich auch darin äußert, dass die Polizei sich vielfach so als Polizeifamilie versteht. Es gibt ein enges Zusammengehörigkeitsgefühl, was auf der einen Seite natürlich funktional ist für die Polizei, weil die Beamten sind ja draußen auf der Straße häufig zu zweit unterwegs und sind da darauf angewiesen, sich auf den jeweils anderen verlassen zu können, bilden so eine Art Gefahrengemeinschaft. Und das wirkt sich dann an der Stelle eben in negativer Weise aus, weil es dadurch natürlich eine Binnenkultur gibt, in der man Probleme, Fehler eher intern untereinander löst, anstatt den Kollegen zu belasten.
Um jetzt besser gegen rechtswidrige Polizeigewalt vorzugehen, da wird ja immer wieder der Ruf nach einer unabhängigen Ermittlungsstelle laut. Also dass eben nicht Polizisten gegen die eigenen Kollegen und Kolleginnen ermitteln. Ist das der richtige Weg oder gibt es da auch Fallstricke?
Ich glaube, dass es grundsätzlich ein guter und richtiger Ansatz sein kann. Man muss sich dann, glaube ich, immer sehr genau im Detail angucken, wie sind solche Stellen ausgestaltet. Es gibt ja in verschiedenen Bundesländern schon Beschwerdestellen oder Ombudsleute. Und die Frage ist halt immer, wo sind die angesiedelt? Wie unabhängig sind die also wirklich? Wie sind die ausgestattet mit Ressourcen? Welche Zuständigkeiten haben die? Und wer sitzt da eigentlich an den entscheidenden Stellen, also insbesondere in der Leitung? Ja, da sehen wir in der Praxis sehr unterschiedliche Konzepte. Und häufig ist es eben eine Beschwerdestelle, die eben nicht nur für Bürgerinnen und Bürger und entsprechende Beschwerden gegenüber der Polizei zuständig ist, sondern auch Anlaufstelle für Polizeibeamte selbst ist. Ich würde mir immer wünschen oder würde denken, dass so ein Konzept erfolgreich und sinnvoll wäre, dass wir bei den Datenschutzbeauftragten für den Schutz der informationellen Selbstbestimmung sehen. Ja, das ist also eine ziemlich unabhängige, wenigstens ganz vernünftig ausgestattete Behörde gibt, die einen wirklich unabhängigen, kritischen Blick auf dieses Themenfeld hat und deshalb in der Lage ist, auch quasi von außen Transparenz da reinzubringen.
Jetzt hat sich nur etwa 9% Ihrer Befragten für eine Anzeige entschieden. Weshalb denn?
Ja, ist in der Tat wenig. Also wenn man sich sonst so anguckt, bei Körperverletzung allgemein ist die Anzeigequote deutlich höher. Also da werden weit über 30% der Fälle angezeigt. Die Leute bei uns haben eigentlich ein dominierendes Motiv angegeben in unterschiedlichen Ausformungen und Schattierungen dann, nämlich dass sie eigentlich keine Erfolgsaussichten sehen, dass sie das Gefühl haben, sie hätten mit einer Anzeige gegen Polizeibeamte keine Chance. das haben einige Leute eher, da gab es verschiedene Formulierungen, ganz dominant war, dass man mit einer Anzeige gegen Polizeibeamte eben keine Chance hat. Viele haben aber auch angegeben, dass sie davon ausgehen, dass ihren Angaben ohnehin kein Glauben geschenkt wird oder dass sie mit negativen Folgen, also insbesondere mit einer sogenannten Gegenanzeige rechnen.
Die Gegenanzeige, das wäre Widerstand gegen die Staatsgewalt, oder? Die gibt's ja häufig.
Genau, wir sehen häufig in diesen Konstellationen, dass sich zwei Verfahren gegenüberstehen. Auf der einen Seite Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in der Regel und auf der anderen Seite Körperverletzung im Amt. Es ist aber natürlich sehr schwierig, jetzt zu rekonstruieren, wie das zustande kommt. Da sagen beide Seiten eben, na, das ist halt die Gegenanzeige, das ist die Reaktion auf die Anzeige der anderen und das kann man im Nachhinein nicht so gut rekonstruieren, weil auch aus den zeitlichen Abläufen sich nicht zwingend ergibt, dass das eine jetzt berechtigt und das andere jetzt unberechtigt ist. Aus einer Forschersicht würde man jetzt eher sagen, na gut, das ist halt auch Ausdruck genau davon, dass es sich eben um ein soziales Interaktionsgeschehen handelt, was von beiden Seiten im Nachhinein sehr unterschiedlich interpretiert und gedeutet und rekonstruiert wird und beide Seiten sehen sich im Recht und bringen das mit dieser Anzeigerstattung dann zum Ausdruck.
Vermutlich sind da aber die Verurteilungen jetzt bei dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aber ganz anders, oder?
Ja, das ist in der Tat so. Also in Fällen, wo die Staatsanwaltschaft wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte oder einen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt, kommt es sehr häufig zur Anklage und wenn angeklagt wird, auch häufig zur Verurteilung.
Von Polizeiseite, da wird Ihre Studie ja heftig attackiert. Sie sei anonym und sie sei ja online auszufüllen, also dadurch schon mal nicht so recht glaubwürdig. Ein Vertreter der Gewerkschaft der Polizei aus Nordrhein-Westfalen sagt ja auch, da steckten keinerlei Fakten drin. Was sagen Sie denen?
Ich glaube, man muss sehr genau differenzieren. Ne? Also das, was da an Angriffen kommt, kommt eigentlich nicht aus der Polizei, sondern kommt tatsächlich nur von den Polizeigewerkschaften. Und aus meiner Sicht machen die Polizeigewerkschaften das, wozu sie da sind. Ne? Also sie reagieren da auf eine Art und Weise, um ihren Mitgliedern zu gefallen. Und das waren im Prinzip Reaktionen, mit denen wir gerechnet haben, die wir erwartet haben. Ich finde es schade, dass sich im Prinzip gar nicht auf die Ebene der Sachauseinandersetzung eingelassen wird. Ich glaube, dass das auch für die Polizei eigentlich eine sehr wichtige Auseinandersetzung wäre. Aus der Polizei selbst, muss man sagen, erleben wir sehr viel differenziertere Reaktionen, auch viel positivere und aufgeschlossenere Reaktionen, viel Interesse an der Sachauseinandersetzung. Also ich kann überhaupt nicht berichten, dass die Polizei das Ganze in Bausch und Bogen ablehnen würde. Im Gegenteil, da gibt es durchaus erhebliche Teile in der Polizei, die an der Auseinandersetzung darüber interessiert sind. Und was jetzt die methodische Kritik der Gewerkschaften an der Studie angeht, da sind wir vollkommen gelassen. Wir haben natürlich nach den üblichen gängigen methodischen Standards wissenschaftlichen Arbeitens gearbeitet und sind der festen Überzeugung, dass wir da eine sehr gute Stichprobe zusammenbekommen haben, anhand derer man sehr gute Aussagen über das Themenfeld treffen kann.
Sie sagen ja auch selbst, dass es sich bei Ihrer Studie um eine nicht repräsentative Stichprobe handelt, aber man könnte das durchaus verallgemeinern oder auf die Gesellschaft insgesamt übertragen und auch Schlussfolgerungen auf die Gesamtsituation ziehen, sagen Sie. Welche denn?
Also wir hätten natürlich auch lieber eine repräsentative Stichprobe gehabt, ist aber einfach bei so einem Thema nicht möglich, ne? Weil so ein Thema, was jetzt in der Gesellschaft nicht so häufig vorkommt und vor allem so ungleich verteilt ist, da hätte man wahnsinnig viele Leute befragen müssen, um erstmal zu einer Gruppe von Betroffenen zu kommen, mit denen man dann wirklich hätte arbeiten, die man wirklich hätte befragen können zur Sache selbst. Deshalb sind solche Viktimisierungsstudien zu solchen Themen eigentlich immer so angelegt, dass sie nicht repräsentativ sind. Und deshalb können wir die Ergebnisse, die wir jetzt gefunden haben, nicht ohne weiteres einfach so verallgemeinern und sagen, das ist auch in der Gesamtgesellschaft so. Aber natürlich, wenn wir sehen, dass es in der Stichprobe der Studie, die ja sehr groß ist, mit mehr als 3.300 Betroffenen, die da einen Fragebogen ausgefüllt haben und auch sehr differenziert ist, dann können wir, wenn wir da sehen, das Dunkelfeld-Hellfeld-Verhältnis 1:6, dann kann man natürlich schon daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass wir in der Gesamtgesellschaft auch ein erhebliches Dunkelfeld haben, das also ein Vielfaches dessen beträgt, was wir im Hellfeld sehen. Wir haben das jetzt ganz vorsichtig geschätzt und haben gesagt, na, wenn wir in der Stichprobe ein Verhältnis von 1 zu 6 haben, dann würden wir jetzt davon ausgehen, dass wir in der Gesamtgesellschaft mindestens ein Verhältnis von 1 zu 5 haben. Man kann jetzt eine ganze Reihe von Überlegungen anstellen, ob das mehr ist oder was vielleicht dagegen spricht. Aber ich glaube, mit dieser konservativen Schätzung sind wir auf der sicheren Seite.
Sie sprechen ja durchaus davon, dass die Polizei ein strukturelles Problem hat. Gäbe es da von Ihrer Seite schon Lösungsansätze oder Vorschläge?
Ja, also ich glaube, strukturelles Problem vor allem deswegen, weil die Polizei soll ja Gewalt einsetzen. Also der Gesetzgeber hat die Polizei damit beauftragt, das Gewaltmonopol für den Staat auszuüben. Das heißt, die Polizei ist in bestimmten Situationen gesetzlich legitimiert, Gewalt einzusetzen. Und sie tut das jeden Tag, hundertfach, tausendfach. Und natürlich kommt es dabei auch zu Fehlern und natürlich kommt es dabei auch zu Missbräuchen. Das gehört sozusagen zu einer Polizei, die Gewalt einsetzt und einsetzen darf, notwendig dazu. Ich glaube, die entscheidende Frage ist eher, wie sich die Institution damit auseinandersetzt, dass es dieses Problem, dass es diese Fehler gibt, ob sie damit eben konstruktiv umgeht, versucht eine Fehlerkultur zu entwickeln und mit den Fällen, die vorkommen, dann eben umzugehen versucht, oder ob sie das Thema eher negiert und unter den Teppich kehrt und so tut, als wäre das eigentlich gar kein Problem der Institution.
Ihr Forschungsprojekt, das läuft jetzt noch bis zum Jahr 2020. Was sind da Ihre nächsten Schritte?
Wir hatten ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass wir eigentlich jetzt nur einen Teil des Fragebogens bisher ausgewertet haben. Das heißt, Fragen wie das Interaktionsgeschehen oder auch die Zusammensetzung der Polizeibeamten, die an dem Geschehen beteiligt sind, oder auch Diskriminierungsaspekte, die haben wir noch nicht ausgewertet. Das machen wir jetzt erst noch. Und dann gibt es da noch einen zweiten Projektteil, in dem wir qualitative Experteninterviews führen mit Polizeibeamten, mit Staatsanwälten, mit Richtern, aber auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft. Und die müssen dann noch ausgewertet werden. Und dann führen wir die beiden Studienteile zusammen und dann gibt es einen Abschlussbericht.